Hallo ihr Lieben, buongiorno, zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass ihr, dass du reinhörst. Und ach, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Leandra. Ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Und in diesem Podcast wirklich teile ich alles mit dir, was hilft, industriezuckerfrei zu werden. Wirklich alles, von Kopf bis Fuß. Man kann es nicht anders sagen. Wirklich auf jeder Ebene, weil vielleicht geht's dir genauso? Vielleicht hast du was von dem Thema gehört, findest es interessant. Vielleicht bist du schon ein super alter Podcast-Hase hier und schon lang mit dabei und lässt dich immer wieder inspirieren. Aber was auf jeden Fall die große Conclusio von den ganzen Nachrichten, E-Mails, von dieser riesengroßen Community, die wir mittlerweile wirklich nach fast anderthalb Jahren geworden sind, ist, dass das Industriezuckerfrei werden der Anfang von was Riesigem ist. Und das Riesige meistens nicht nur ist, dass man abnimmt, ob man will oder nicht, schöne Haare bekommt, ob man will oder nicht, unfassbar gute Haut, Falten zurückgehen, das Weiß in den Augen weißer wird, du wahrscheinlich nicht mehr krank wirst. Also ich bin seit Jahren, außer einmal Corona, war ich nicht mehr krank, dass du nicht so oft angeschlagen bist. Also abgesehen von diesen ganzen wirklich schon abgefahrenen Gründen, industriezuckerfrei zu werden, und damit meine ich dennoch Obst und Datteln zu essen. Also ne, natürliche Süße. Aber was wirklich das wahre Wunder ist, und das habe ich heute nochmal richtig mit Leib und Seele erlebt, als ich auf dem Weg war. Ich musste heute in eine andere Stadt fahren und hatte irgendwie 1000 Züge sind ausgefallen, Klimaanlagen. Also es war Katastrophe und heute ist so ein richtiger hitziger Sommertag. Was wirklich das Industriezuckerfreisein freilegt, ist deine Intuition und dein Zugang zum Sehen von Vorausgehendem, zum Erkennen, zum Wahrnehmen, zum Verstehen. Und es ist so spannend. Man sagt ja auch, der Mensch kann 92% von dem, was es gibt, mit dem Auge nicht sehen. Also nicht erfassen. Wir erfassen 8%. Und die restlichen 92% sind Dinge, die wir eigentlich gar nicht wahrnehmen sollten. Und dennoch wissen wir Dinge in gewissen Situationen, dennoch haben wir intuitive Zugänge, dennoch wissen wir manchmal, okay, das tun, das lieber nicht tun, hier geht's lang, mit dem spreche ich, den lade ich im Podcast ein. Also die verrücktesten Dinge wissen wir und können die gar nicht zuordnen, können die gar nicht benennen, können die gar nicht übersetzen in Sprache. Und ein absoluter Booster zu diesem Zugang ist einfach das Industriezuckerfreisein, wirklich. Das bringt dich so nah zu dir, weil du einfach keine Stoffe mehr in dir hast, die lahmlegen, keine Stoffe mehr in dir hast, die erblinden lassen, nichts, was deinen Körper entzündet. Also es ist crazy. Ich glaube wirklich, Intuition und zuckerfrei, das wird eine meiner nächsten Solo-Folgen versprochen. Ich weiß, ihr habt mich schon oft gefragt und heute, wirklich heute, wollte ich euch ein Podcast-Interview mit einem Mann nicht mehr vorenthalten. Er hat einen ganz, ganz lustigen Namen. Er heißt Mr. Broccoli. Ich feiere diesen Namen. Und Christian Wenzel ist es, mit dem ich spreche, ist wirklich unfassbar begnadet im Hinblick auf Erklären von Pflanzen und pflanzenbasierter Nahrung. Und wenn du jetzt denkst, oh nee, da schalte ich schnell weiter, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Das ist wirklich überhaupt gar kein Bekehrungspodcast, dass du irgendwie vegan wirst oder vegetarisch, überhaupt nicht. Du machst genau das, was du möchtest. Aber es ist so spannend, hinterzublicken, was welche Pflanze wann für uns tun kann, wie sie helfen kann, Industriezuckerlust vorzubeugen, wie crazy diese ganzen Zuckeralternativen sind. Also wir gehen das wirklich durch und auch Christians ganzen, also kennt unfassbar viele Möglichkeiten, die auch unabhängig von meiner Number One Möglichkeit ist, nämlich einfach Datteln zu pürieren. So natürlich, wie es geht. Also es war wirklich so ein spannendes Interview, so vielseitig. Es war wirklich, also Christian ist wie so ein Lexikon, wo man sagen kann, ja, okay, jetzt will ich das wissen und das. Und es ist wirklich, also du wirst so viel dadurch lernen. Also ich war so, so froh danach, dieses Interview geführt zu haben. Also ich freue mich riesig, dass du reinhörst und wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge mit Christian. Hallo lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast bist. Der Brokkoli ist ein Lebensbaum und hat ja tatsächlich irgendwie alle Wirkungsweisen auch drin. Vielleicht kannst du uns da gleich nochmal mitnehmen, der auch lebensverlängernd wirkt. Und mir kam gerade die Walnuss, die sagt man ja, ist so mega fürs Gehirn. Und ich habe gerade gedacht, es ist verrückt, das sind fast wie so Spuren der Natur, was bewirkt.
Weißt du? Ist so. Also ja. Meine Tochter würde sagen, ist so, ne? So diese typische moderne Sprache, ist so.
Ist so.
ist so auch, ne? Also das siehst du in ganz, ganz vielen verschiedenen Lebensmitteln, dass die aussehen wie Organe oder Körperteile. Du hast die Walnuss angesprochen, die wirklich aussieht wie das Gehirn. Ich würde jetzt ein paar Lebensmittel kennen, die, würde ich sagen, noch besser sind wie für das Gehirn, wie für die Walnuss. Aber ja, dann gibt's auch zum Beispiel Datteln, die sehen so, die sehen ein bisschen aus wie die, ich weiß gar nicht, die Eierstücke der Frauen. Also es gibt's, oder die Nieren, wie die Nieren sehen die aus. Dann gibt's zum Beispiel Granatapfelkerne, die sehen so aus wie kleine Lungenbläschen. Es gibt die Avocado, die, also das kann jeder mal googeln, das ist wirklich sehr, sehr spannend und meistens ist es dann eben auch so, die Selleriestangen zum Beispiel, die sehen aus wie Knochen, sind also enthalten Vitalstoffe, die für die Knochen gut sind und so kannst du wirklich gucken, gerade natürlich im Obst- und Gemüsebereich, dass es da immer ein Äquivalent gibt, weil es ist quasi immer alles ganzheitlich, ne? Kennen das ja auch aus der TCM, traditionelle chinesische Medizin. Drückst du irgendeinen Punkt am Fußgelenk, dann hat das irgendwas mit deinen Zähnen zu tun oder jeder einzelne Zahn, wenn der irgendwie fault oder ausfällt, dann ist irgendwo anders im Körper eigentlich das Problem. Und so ist es eben auch mit unseren Lebensmitteln. Also Wahnsinn. Ich weiß nicht, was der Brokkoli dann für mich bedeutet, warum ich den so viel esse, aber da ist bestimmt irgendwas drin.
Du hast ja gesagt Lebensbaum, vielleicht kannst du uns mitnehmen. Du hast eben im Vorgespräch angeteasert, Vitamin C habe ich gesagt, aber du hast noch so ein paar andere Dinge gesagt, die der Brokkoli kann. Wenn man ihn, wie du es ja tust seit Jahren und deinem Namen gerecht wird, was man da für Wirkungsweisen von trägt, vielleicht kannst du uns da auch nochmal mitnehmen.
Ja, das Bekannteste, was den Brokkoli angeht, ist Sulforaphan. Das haben mal sehr bekannte Wissenschaftler, ich glaube von Harvard sogar herausgefunden, dass dieser Stoff Sulforaphan, der entsteht, wenn du Brokkoli isst oder schneidest, dass der quasi das stärkste Mittel gegen Krebs ist, was du dir vorstellen kannst, ne? Also vor allem auch in der Krebsprävention. Und das ist bei Brokkoli enorm viel enthalten oder auch vor allem noch viel mehr bei Brokkolisprossen. Also in den letzten Jahren sind ja die Brokkolisprossen, haben wieder so ein bisschen ein Revival erlebt. Das liegt daran, dass diese Sprossen, wenn die anfangen zu sprießen, dann explodieren auch die Nährstoffe da drin. Und die sind dann sogar noch besser verfügbar für uns Menschen. Und deshalb sind Brokkolisprossen eigentlich das Mittel der Wahl gegen Krebs.
Ich finde es so spannend, dass du das sagst. Ich muss kurz sagen, Christian, ich komme ja aus Italien, auch wenn man es nicht sieht. Meine sizilianische Oma hatte, die lebt leider nicht mehr, aber die ist fast 100 geworden und die hatte, als sie 50 war, Krebs und Brustkrebs und die hat, der wurde dann behandelt und es war ganz viel Sorge, dass sie sich wieder Metastasen bilden und wie das immer alles ist. Und meine Oma hat wirklich ungelogen fast jeden Tag Nudeln mit Brokkoli gegessen und ja, wirklich, aber einfach, weil das ist so, in Sizilien, da wird einfach super viel, wenn man Nudeln isst, dann werden da Brokkoli reingeschmissen oder man isst Obst zum Nachtisch und nicht irgendwas Verarbeitetes und den pflückt man sich noch. Die kamen da wirklich vom Bauernhof aus Italien und die war so gesund, wunderschön. Ich glaube auch, dass sie am Ende gestorben ist, weil sie war, ich glaube, das hing eher mit Einsamkeit zusammen, weil dann die Entscheidung getroffen war, dass sie dann nicht mehr bei der Familie war. Ich glaube, die Gründe waren andere. Vielleicht, das, ne, manchmal kommen dann ja so Entscheidungen, ob man geht, denke ich auch vielleicht psychologisch. Aber die hat super lang und so gesund gelebt und die hat jeden Tag Brokkoli gegessen.
Ja, da sagst du auf jeden Fall was Richtiges in vielen, vielen Belangen. Ich denke, dass Ernährung, wie gesagt, eine Seite der Medaille ist, die wichtig ist, aber auch, was du sagst zu deiner Oma und die Einsamkeit. Bei Krebs habe ich das Gefühl, wir behandeln auch sehr viele Krebspatienten in unserer Hippocrates Health Center. Da kommen seit über 65 Jahren, in Amerika gibt es das Center seit 65 Jahren und hier in Deutschland seit 3 Jahren, kommen traditionell sehr viele Krebspatienten hin, die eine alternative Behandlung sich wünschen, zu schulmedizinischen Behandlung. Und ich hatte in einem Buch gelesen von einer sehr spirituellen Frau, nenne ich es jetzt mal, ja. Also das, was ich jetzt sage, ist nicht wissenschaftlich irgendwie validiert. Aber ich finde, dass wir sind ja drei einige Wesen, Körper, Geist und Seele, und da ist die Wissenschaft und das, was wir jetzt rausfinden über Studien und Wissenschaften, immer nur ein Thema. Das andere ist aber, dass sie sagte, dass es sehr auffällig ist, dass viele Menschen mit Krebs dieses Leben verlassen, wenn sie die Leidenschaft fürs Leben verloren haben. Also es bedeutet, es scheint so zu sein, dass der Körper dir über Krebs signalisieren will, hey, jetzt änderst du was oder jetzt wirst du auch wieder glücklicher oder jetzt musst du wirklich dich am Rahmen reiten. Jetzt ist die ultimative Beweisprobe, willst du länger hier bleiben oder willst du gehen?
Ja.
Und das ist, was du jetzt gerade sagst mit deiner Oma und ihrer Einsamkeit. Wahrscheinlich, vielleicht, ich bin nicht der, der die Wahrheit sagt, ne? Die ist für jeden individuell. Es könnte jedoch aber sein, dass sie gewählt hat, zu gehen, auch wenn sie das nie bewusst entschieden hat. Das sind sehr starke Mechanismen, die da wirken.
Ja. Das ist, also ich finde es unglaublich spannend, was du sagst. Ich wollte jetzt auch gar nicht so den Fokus auf meine Oma legen. Aber ich muss sagen, sie hat es, glaube ich, wirklich gewählt, weil sie hat es ganz lange davor schon gesagt. Sie hat immer so, sie hat darüber gesprochen. Also das war... Ich glaube schon, dass sie das so entschieden hat. Was ich dir wirklich, das war, und das war auch okay, es war all gut, also es war, ne, man muss ja auch immer fragen, wann ist was würdig, wann will jemand und, ne, wann gehen die Lebensgeister, sagt man ja auch. Ja, und das ist ja auch total fein und auch, ne, man sagt ja immer, es ist ganz schlimm, aber wenn es okay ist, gut und sich erfüllt hat, ist es ja in Ordnung. Ich muss dich fragen, Christian, trinkst du grünen Tee oder was ist das für ein Tee,
ja, ich bin ein riesen japanischer grüner Tee-Fan. Ich habe auch einen eigenen Online-Shop dazu. Ich war in Japan und generell interessieren mich grüne Pflanzen extrem. Vor allem die man essen kann. Ne? Also Brokkoli ist ja auch grün. Ja? Und aber deine eigentliche Frage war, welche, bevor ich jetzt wieder ausschweife?
Genau, was der Brokkoli? Du hast jetzt einen Wirkstoff noch, wir haben ja Brokkoli auch abgefrühstückt. Einen hast du genannt, der Krebs mindert, also der da entgegenwirkt. Und ein zweiter war aber noch... im Brokkoli, den du eben genannt hattest?
Also im Brokkoli und auch in sehr vielen anderen grünen Pflanzen ist sehr viel Chlorophyll enthalten. Und Chlorophyll ist quasi das Pflanzenblut, so wie uns für uns unser Menschenblut rot ist, ist das Blut der Pflanzen grün. Und Chlorophyll ist sehr, sehr ähnlich dem menschlichen Blut. Es gibt quasi nur ein Molekül, was anders ist und was dann die Färbung macht. Also ansonsten kannst du sagen, dass Chlorophyll eigentlich fast das gleiche ist wie das menschliche Blut. Und es wird jetzt auch immer mehr wissenschaftlich bestätigt, dass eben Chlorophyll sehr, 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 sehr viele positive Eigenschaften im Körper erfüllt. Ne? Unter anderem Sauerstofftransport oder es bringt Licht in die Zellen und so weiter. Also da gibt es sehr viel mittlerweile Forschung dazu. Und deshalb sind grüne Pflanzen für mich eigentlich so das Lebenselixier. Und grüner Tee, der wirklich dann auch grün ist, kannst ja mal den Test machen, kaufst du mal einen normalen grünen Tee, einen Gunpowder oder Sencha, der meistens aus China kommt. Und der ist gar nicht grün, der ist gelb. Und die Japaner haben eine Tee-Tradition kultiviert, da kommt ja auch der Matcha her, den die meisten kennen, wo die Pflanzen wirklich auch beschattet werden, bevor sie geerntet werden. Und dadurch wird noch mehr Chlorophyll. Die Pflanze kreiert dann, weil sie im Stress ist, sie kriegt ja weniger Sonnenlicht, sie kreiert mehr Chlorophyll. Und wir wissen ja auch aus der menschlichen Forschung, dass wenn wir unter Stress sind oder unter sogar Lebensbedrohung, entwickeln wir Kräfte, die haben wir vorher nie geglaubt, dass wir die haben. Und so macht es die Pflanze auch. Und das ist so ein bisschen ein Trick, dass die Pflanze dazu genötigt wird, mehr Chlorophyll zu produzieren. Und das merkst du dann auch im Tee.
Durch den Schatten, weil sie nicht überleben kann und bräuchte die Sonne und dann hat sie mehr Stress und bildet mehr Chlorophyll.
Genau, das kriegst du dann über den grünen Tee natürlich auch. Deshalb ist der japanische grüne Tee insbesondere und auch der Matcha natürlich in einer sehr guten Qualität. Leider ist das meiste halt heute, was wir auch verzehren, nicht mehr in einer guten Qualität, aber in einer sehr guten Qualität extrem gesundheitsfördernd. Und deshalb haben die Japaner auch unter anderem die niedrigsten Krebsraten. Also in Japan hat bis vor ein paar Jahrzehnten, vielleicht ein Jahrhundert oder so, Krebs gab es da gar nicht. Und in Kakigawa, dort war ich in Japan, das ist eine Stadt in Shizuoka, das ist die berühmteste Teeregion, dort wo auch der Mountain Fuji ist, der große Vulkan, der bekannt ist in Japan, auch außerhalb von Japan. Dort leben die Menschen im Schnitt zwischen 10 und 20 Jahre länger und kriegen auch so gut wie nie Krebs oder viel später erst. Und die Japaner, die trinken wirklich 2 Liter Tee am Tag. Also so wie wir Wasser trinken, so wie du jetzt Wasser trinken würdest, oder als wenn du italienische Wurzel hast, Wein, Rotwein, trinken die grünen Tee.
Ja, Wahnsinn. Aber hast du bei grünem Tee nicht irgendwann so ein Aufputschgefühl? Weil grüner Tee hat ja nicht nur Tein, sondern Koffein hat er nicht. Aber wie ist es bei dir? Weil ich merke manchmal, dass es so flattert bei grünem Tee.
Es war bei mir immer anders. Also bei mir war es beim Kaffee immer sehr, sehr, sehr schnell und Kaffee und das Koffein hebe ich mir immer für besondere Momente auf, wenn ich quasi viel Leistung bringen will. Dann weiß ich, der Kaffee, der putscht mich. Und es ist ja auch so, wenn du jetzt 5 Tassen Kaffee am Tag trinkst, dann merkst du das Koffein vom Kaffee ja auch nicht mehr irgendwo. Also es gibt ja Gewöhnungseffekte und das ist bei mir im grünen Tee bestimmt auch. Also ich weiß auch am Anfang, wo ich sehr viel grünen Tee getrunken habe, es hat wirklich so wie so ein Geist in mir erweckt. Also es war so kribbelig, nicht flatterig, eher kribbelig. Das war schon auch mit dem Tein in Verbindung. Aber ich merke auch, dass der grüne Tee oder generell grünes Blattgemüse, grüne Gemüse, auch teilweise Obst, dass das hat eine andere Qualität, wie jetzt zum Beispiel der sehr hochverarbeitete Kaffee, in dem auch Koffein sehr extrahiert zur Verfügung steht. Und beim Tee ist es so, dass der quasi, der ist ja immer in Verbindung an die Pflanze, also an das L-Theanin gebunden, dieses Tein. Also das bedeutet, du hast die natürliche Pflanze, die du noch aufgießt und quasi so auch komplett beim Matcha auch trinkst. Und beim Kaffee hast du eher was Extrahiertes, was sehr hoch verarbeitetes. Und das macht einen Unterschied. Generell sind Pflanzen, finde ich, das größte Wunder der Natur. Also die können so viel und die haben so viele Verbindungen und Inhaltsstoffe, die wir heute noch gar nicht kennen. Also bei einem Apfel sind es ja über 300 Inhaltsstoffe, wo wir heute kennen, die da drin sind. Wir, du und ich, kennen vielleicht nur Vitamin C, dann hat der vielleicht noch ein paar andere Vitamine. Aber es sind über 300 Querverbindungen, Moleküle, sekundäre Pflanzenstoffe da drin. Und wahrscheinlich sind es 3000 oder noch mehr, die wir heute noch gar nicht wissen. Und wenn du mal an Pflanzen denkst, die haben ja auch psychedelische Wirkungen, ne? Stichwort Ayahuasca. Oder andere Pflanzen, die auch teilweise zum Teil giftig sind, wenn du sie in größeren Mengen konsumierst. Also Pflanzen haben aus meiner Sicht, und das hat nicht erst seit dem Buch von, wo er bewiesen hat, dass die Bäume leben und dass der Wald lebt, wie heißt der nochmal, diese...
Mit diesen Verbindungen unter der Erde und alles, ne?
Also genau, also da wurde ja endgültig bewiesen, dass alles lebendig ist. Mhm. Und Pflanzen sind für mich extrem intelligente Wesen, die Verbindungen in sich haben, die wir heute nur ansatzweise verstehen, Stichwort sekundäre Pflanzenstoffe und Polyphenole, die ja zum Beispiel auch in Rotwein drin sind. Also wenn du in deinen Rotwein trinkst, dann ist dort ein sekundärer Pflanzenstoff drin, der heißt Resveratrol. Und der ist heute so bekannt, weil er eben in der Anti-Aging-Forschung sehr bekannt geworden ist, weil Sinclair, der Professor, herausgefunden hat, dass Resveratrol in gewissen Mengen die Zellverjüngung fördert. Mhm. Ja, und deshalb trinken ganz viele jetzt bewusst Rotwein und denken, es wäre was Gesundes. Ne? Aber es ist einfach nur in kleinen Mengen drin. Und deshalb liebe ich Pflanzen so. Also nicht nur Brokkoli, sondern auch alle anderen Pflanzen. Die sind für deine Verjüngung und für dein System, die sind so essentiell und wertvoll.
Es ist so schön, was du sagst. Und ich finde, es ist so unglaublich, weil ich finde auch immer, Pflanzen oder der Wert von Pflanzen oder was für Lösungen schon in der Natur so breit liegen, die so total gar nicht oft gesehen werden am Ende, ne, was es alles gibt. Und hier wäre meine Frage, warum, also ich meine, du hast einen Podcast, du bist super präsent auf YouTube, du behandelst super viele Leute. Und warum ist dieses Wissen, und ich habe auch ganz viel, ich weiß nicht, ob du Susanne Kurasani kennst, die macht ja alles mit Phytotherapie und so, mit der spreche ich auch immer sehr gerne. Warum ist dieses unglaublich kostbare Wissen, also dass Dinge der Brokkoli täglich roh oder wie man es dann irgendwie für sich löst zu essen, Krebs versorgt. Also warum gehen wir in einen Supermarkt, wo das Gemüse ist, wo dann danach wirklich fünfmal so viel andere Sachen sind? Warum ist das so? Also wirklich, das ist eine ernst gemeinte Frage, weil wenn Nahrung das Potenzial hat, uns lange leben zu lassen, und es gibt ja Okinawa und diese ganzen, oder die Hunza, die noch nicht mal Mediziner bei sich hatten, weil sie einfach nie krank werden. Wenn es doch die Informationen davon gibt, warum wird es denn nicht genutzt? Und warum werden, ja, es ist ja manchmal auch so, naja, normal, im Oktober bekommt man die Grippe, ich habe seit 5 Jahren oder seit 6 war ich nie wieder krank, außer einmal Corona. Warum werden so Dinge als normal angenommen, obwohl es Pflanzen gibt und Menschen wie dich, die darüber erzählen?
Also erstmal, ja. Also erstmal Grüße gehen raus an Susanne Abbasian Khorasani, ne? Also wirklich eine tolle Frau, ja. Hat einen super Tee, also kann ich immer nur empfehlen, wenn ich trinken mag. Super Frau. Und zum anderen, was Pflanzen angeht, ich habe jetzt auch in meinem Zimmer hier, schau mal, hier ist, da steht so eine Riesenpflanze, ne? Die ist zum Beispiel, die ist eine der Pflanzen, die am meisten wächst. Also ich habe die mal wirklich als ganz, ganz kleine Pflanze bekommen und die steht hier immer neben mir, ne? Also es.
Und warum steht die neben dir?
Hat die den Platz hier so bekommen. Ich habe es ja irgendwann mal dahingestellt und hier ist so mein Schreibtisch. Und mir fällt so auf, dass die die Pflanze ist, die am meisten wächst, am gesündesten aussieht und nie welke Blätter hat. Das ist irgendwie spannend. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es da eine ultimative Verbindung dahingehend ist, aber ich denke schon, dass Pflanzen mit uns unbewusst kommunizieren. Und da ist auch eine Antwort, also eine von vielen Antworten auf deine Fragen. Ich denke, dass wir in unserer sehr hektischen Lebensweise und auch stressigen Lebensweise sehr viel verlernt haben, auf unsere Gefühle und feinfühligere Frequenzen zu hören und immer nur auf unseren Verstand oder auf unseren Ego getrimmt wurden zu hören. Also auch schon in der Schule, ne? Wie oft sagen Kinder zu uns, ich fühle da was, und du sagst, ja, das kann doch eigentlich nicht sein, du bildest dir das nur ein. Oder wie oft sagen Kinder, ich sehe meinen Onkel oder meinen Opa da in dem Zimmer. Der ist schon längst tot. Und jeder Erwachsene sagt, ja, hey, guck mal, der ist doch schon längst tot, das gibt's gar nicht. Ne? Also, was ich damit sagen will, ich will jetzt nicht sagen, dass Kinder Geister sehen, ich kann es ja nicht beweisen, aber ich denke, dass viel mehr. Und dass diese Urvölker, die du genannt hast, die sind noch sehr feinfühlig. Die kommunizieren noch mit der Natur, die leben ja auch in der Natur. Ne? Und dementsprechend kommt da diese ganzen Ayahuasca-Menschen, die uralten Priester, die sind damit aufgewachsen, die kommunizieren mit der Pflanze. Ne? Die kommunizieren mit dem, was da ist. Ne? Und wir machen es uns halt heute einfach, weil wir einfach gewohnt sind, wir müssen arbeiten, wir müssen in dieser grobstofflichen Welt irgendwie funktionieren. Und natürlich gehe ich jetzt in den Supermarkt und habe eh keine Zeit, mir groß irgendwie meinen Garten noch zu gestalten und meine eigenen Sachen anzubauen. Also kaufe ich mir jetzt halt den abgepackten Salat, wenn überhaupt, neben der Fertigpizza, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch was Gesundes da auf meinem Teller. Ne? Und das hat aber überhaupt gar nichts mehr zu tun mit dem, woraus wir eigentlich bestehen. Und ich denke, dass das ein Teil der Frage ist. Ne? Also gibt es viele Antworten darauf.
Ja, ich freue mich total, dass es dich gibt, muss ich dir sagen, dass du das so teilst, auch diese Wertschätzung Pflanzen gegenüber, weil ich finde, oft, wenn ich so Leute höre, und ich kann es verstehen, in Teilen, die dann sagen, ja, die Veganer, ich lebe auch zum größten Teil vegan, manchmal esse ich noch Eier, weil manchmal das Gefühl, die geben mir so eine ganz bestimmte Zusammensetzung, das kann ich manchmal gar nicht benennen. Und ich finde aber, dass du diesen ganzen Veganismus gerade komplett anders beschreibst und gar nicht von, oh, ich kann dann kein Steak oder das mehr essen oder kein Käse, sondern verstehen, du hast so und so viel Platz in deinem Bauch am Tag, wenn du dich nicht überisst vielleicht, und den doch zu füllen mit informationsreichen Pflanzen. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, was man so alles, was so die Christian Best-of-Dinge für einen Tag sind, die man zu sich nehmen kann, die besten Wirkungsweisen haben. dass man das damit füllt. Also ich finde immer, weil das Prinzip des Weglassens, das sage ich auch bei zuckerfrei, ich sage mal, macht euch doch die Süßigkeit mit Datteln, Snickers kann man mit Datteln machen, Mars. Ich habe ganz viele Rezepte, weil ich immer denke, Verzicht, dafür sind wir nicht auf dieser Welt. Aber clever denken, dafür ja. Und ich finde auch diesen Gedanken des Veganismus, den Magen mit guten Dingen zu füllen, die dich lang leben lassen, schön machen, klug machen, intelligent machen, das hat ja auch ganz viele Wirkungsweisen auf den Geist. Das finde ich total spannend, ja.
Also ich kann sehr viele verstehen, die Veganer einfach nicht mögen oder sagen, ich kann mir vegan nicht vorstellen oder das kann ich sehr gut verstehen. Zum einen, weil sehr viele Veganer einfach aus tierethischen Gründen vegan sind und dann die anderen immer versuchen zu konvertieren und niederzumachen. Also das würde ich für mich auch nicht wollen. Also das mal zum einen, also diese Ansicht kann ich auf jeden Fall verstehen und voll oft ist es kontroverserweise so, dass diese Veganer sich überhaupt gar nicht gesund ernähren, weil sie einfach nur diesen einen Aspekt sehen, okay, ich möchte, dass keine Tiere gequält werden, was ja völlig legitim ist und das, da bin ich ja genauso, aber dann jeden eben zu konvertieren zu wollen und jeden anzugreifen, der eben das nicht so macht, ist nicht meine Welt. Und zum anderen sehe ich heutzutage vegan, wo heutzutage trendig ist, beziehungsweise mal war, Stichwort Rügenwälder Mühle, die jetzt mehr Umsatz machen mit veganer Wurst wie irgendwie mit anderer Wurst, finde ich auch gut. Allerdings ist das Zeug ja letztlich auch eine Art Ersatzprodukt. Ne?
Ja,
also,
total.
Ich kann es nicht essen, ne? Also weil das ist ja dann quasi noch weiter weg von der Natur, wie wenn du jetzt irgendwie ein gutes Stück Rinderfilet isst von einem Rind, was im optimalen Fall wirklich ein tolles Leben hatte und draußen war und natürlich artgerecht gelebt hat. Da bin ich sogar der Letzte, der sowas, der sagt, das sollst du nicht tun. Weil ich denke, es gibt kein Naturvolk, ich kenne zumindest keins, das immer komplett vegan gelebt hat.
Mhm.
Weil das ist heute, finde ich, auch eine Entscheidung, die wir uns überhaupt erlauben können, weil wir in einer Welt leben, in der wir quasi den Mangel, Nahrungsmangel überwunden haben. Ne?
Mhm.
Und ansonsten könnten wir das uns gar nicht erlauben. Also,
ja.
Und wir sind aber heute auf einer Welt, wo wir so viele Menschen sind und wo wir die Natur so ausbeuten, dass wir auch auf der anderen Seite immer weniger Wahl bekommen, dass wir das so noch so weitermachen können wie die letzten Jahrhunderte, dass wir uns so viel mit Fleisch ernähren, so viel mit tierischen Produkten ernähren. Es funktioniert einerseits zum Schutz der Mutter Natur nicht mehr und zum anderen werden Tiere da geboren und gequält und so weiter.
Ja.
Das hat alles nichts mehr mit natürlichem Lebensraum zu tun. Also möchtest du, wenn du jetzt ein Kind bekommst, ne, möchtest du, dass dieses Kind irgendwie gequält wird oder in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird? Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Und wir stellen uns aber oben drüber und erlauben uns dann noch das zu essen, was ja auch eine Energie hat. Ne?
Mhm. Ja, voll.
Und das ist einfach nicht okay. So, das mal zu dem Standpunkt. Und zum anderen ist es eben so, ich komme, glaube ich, denke ich mal auf meine Top 5 Lebensmittel, was vegan angeht. Ja, ich bin auch so ein bisschen aus so einem pragmatischen Sinne vegan geworden, weil ich eben gesagt habe, okay, ich will so noch gut besser aussehen. Ich will eine noch bessere Figur haben. Ich will das in meinen Körper tun, was wirklich das Beste für ihn ist. Und damals hatte ich ein Vorbild, der war eben auch Veganer und der ist immer auf so einer veganen Villa in Mallorca. Da war der veganer Koch und der hat dieselbe Sportart gemacht wie ich, Freeletics. Also es ist für so eine Sportart nur mit Körpergewicht und relativ anstrengend und so. Da hat er immer am Pool in dieser Villa an so einem Baum so Klimmzüge gemacht. Ja, und als wäre es nichts. Ja? Also Klimmzüge ohne Ende. Und ich sage, was machst du? Wie kriegst du diese Kraft hin und diese Definition? Und ich finde das richtig cool. Ich sage, ja, ich ernähre mich vegan, probiere es auch mal aus.
So krass, ne? Hat und, nicht Arnold Schwarzenegger? Oder es gab doch so auch so eine ganz viele Filme von, wo man so ein bisschen aufgelöst hat, dass das Protein eben nicht nur durch Fleisch etc. und Co. War das Arnold Schwarzenegger? Es gab doch einen, der hat ein Buch auch rausgebracht, der super fit ist, ganz viele Rekorde gebrochen hat, als veganer Sportler.
Ja, ach, es gibt total viel, ja. Es gibt diese extrem erfolgreiche Doku, die gelaufen ist vor ein paar Jahren in Netflix, Game Changers, Da war Schwarzenegger auch am Ende mal
kurz. Ja, definitiv war es das, ja.
Genau, Lewis Hamilton ist ja der berühmte Formel-1-Weltmeister, der ist ja eben auch viele Jahre schon vegan. Dann Novak Djokovic, der bekannteste Tennisspieler der Welt, der nicht 100% vegan ist, aber sagen wir mal 95-99%. Dann war Mike Tyson witzigerweise als bekannter Boxer mal vegan, ist es jetzt glaube ich nicht mehr. Und viele bekannte Fußballstars, er nennt sich vegan, teilweise sehr viele, wo du es gar nicht weißt, weil sie es nicht sagen wollen extra, weil sie dann wieder viel gebasht werden und so
weiter. Ja, dieser Shitstorm.
Serena Williams, die Williams-Schwestern im Tennis, die waren auch schon im Hippocrates Health Center. Er nennt sich drei Wochen im Jahr komplett Rohkost, vegan. Also das sind viele Menschen, die wissen, wo der Hase langläuft, nenne ich es jetzt mal so. Und natürlich ist die Gegenbewegung auch groß. Ne? Also Carnivore kommt im Moment extrem. Ich kann dir auch sagen, warum das so ist.
Warum?
Das ist keine natürliche, genauso wie die vegane Lebensweise nicht so natürlich und artgerecht ist, weil es einfach nicht möglich war. Ich glaube, sondern kennst du die Essener, das Evangelium der Essener damals, als Jesus gelebt hat? Kennst du die? Die
Essener? Nee.
Es gibt ja verschiedene Evangelien und ein Evangelium ist das der Essener und das wurde verboten. Das ist eigentlich sehr unbekannt, deshalb kennst du es auch nicht. Die Essener waren ein Volk, man sagt, oder es gibt die Theorie, dass Jesus zu denen auch gehörte, die waren komplett vegan, die haben damals schon ihre Nahrung gekeimt. Also das Essener-Brot ist ganz bekannt eigentlich. Das ist ein gekeimtes Brot. Also die wussten damals schon, wenn ich Saaten, vor allem eben auch Getreide oder anderes, wenn ich das einweiche und dann in der Sonne keimen lasse und dann erst esse oder verarbeite, dass es dann sehr viel nährstoffreicher und besser verdaulich ist. Und daraus ist das Essener-Brot entstanden und sagt, die Essener, die waren eben roh vegan. Ne? Also die haben sich sehr natürlich rohkostig ernährt, haben auch die Nahrung nicht erhitzt. Ich denke schon, dass es Völker gab früher, die einigermaßen in diese Richtung gelegt haben, aber die Carnivoren, da kenne ich auch fast kein Volk, außer jetzt vielleicht die Eskimos, aber selbst die haben Wurzel in ihrer Ernährung. Die sich nur von Fleisch ernähren. Also, und Carnivore ist heute so bekannt und funktioniert heute deshalb so gut, weil die meisten Menschen tatsächlich ihren Darm zerschossen haben. Die haben einfach Darmprobleme. Und wenn die jetzt nur anfangen, nur noch Fleisch zu essen oder überwiegend Fleischkost, dann geht es denen erstmal besser, weil Fleisch keinerlei Ballaststoffe enthält. Und wenn du Darmprobleme hast, vor allem einen löchrigen Darm, Stichwort Leaky Gut, oder du hast dein Darm-Mikrobiom verschoben, dann wirst du über Ballaststoffe, also die unverdaulichen Stoffe in Gemüse vor allem, das triggert immer wieder diese Probleme. Also Ballaststoffe triggern einen löchrigen Darm und du kriegst immer mehr Probleme. Blähungen, Durchfall und so weiter. Und dann kommst du zu Fleisch und isst nur noch Fleisch und fühlst dich voll wohl, weil du gar keine Probleme mehr hast, da keine Ballaststoffe da sind. Aber was tust du? Du züchtest dir ein Mikrobiom, was nur noch Fleisch verzehrt und dadurch aber auch die ganzen giftigen Abfallprodukte, die durch diese Fleischgeschichte entstehen, die vergiften nach und nach deinen Körper. Über Jahre geht das. Ne? Also du kannst 2, 3, 4 Jahre bestimmt ohne Probleme Fleisch essen. Nur. Problem ist aber auch, du züchtest dir die Bakterien, die dann auch deine Darmschleimhaut zerfressen.
Wow.
Und das ist so ein langsamer Prozess, aber irgendwann kommst du zu einem Punkt, sehr wahrscheinlich, was die aktuelle Forschung sagt, ist, dass die Darmschleimhaut, die Mucosa, so weg ist, dass wenn du irgendwas anderes isst wie Fleisch, du kannst gar nicht mehr essen, weil diese Barriere ist nicht mehr da. Und du hast ja auch gar nicht das Mikrobiom mehr dafür, dass du das verdauen kannst. Also dieser Spruch, du bist, was du isst, ist nicht so weit hergeholt, ne?
Ja, Wahnsinn. Also das finde ich verrückt. Ich finde, spannend, dass du das auch erklärst, woher diese Bewegung kommt und auch das Privileg, dass wir überhaupt entscheiden können, uns vegan zu ernähren, weil es ist ja eigentlich crazy. Früher haben alle immer Nahrung gesucht und jetzt können wir sagen, nee, wir essen das. Also was für ein unglaubliches Privileg. Und ich würde unglaublich gerne auch noch, wir haben jetzt ganz viel über Verarbeitetes gesprochen, über die Kraft der Pflanzen, Heilwirkungsweisen auf Körper, Geist und Seele. Was ich auch spannend fand, dass du gesagt hast, nee, ich bin vegan geworden, einfach wegen mehr Energie, mögliche Klimmzüge an Bäumen schaffen und auch reiner Optik. Das fand ich auch spannend, weil du siehst unglaublich jung aus. Also ich habe eben auch direkt gesagt, du hast ja gar nicht diese ganzen Krähenfüße und alles. Und ich schätze, das liegt auch daran, was du für dich für Ernährungsentscheidungen getroffen hast. Und ich würde unglaublich gern wissen, du isst, und ich habe gerade bei dir gesehen, Erythrit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du verarbeitete Nahrung mit Zucker isst. Was isst du denn, wenn du Lust auf Süß hast? Du hast eben Datteln kurz angeteasert, die, wie die, was hast du gesagt, aussehen wie die Eierstöcke? Oder was hast du da gesagt?
Das kannst du kurz nochmal googeln. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Magen-Darm-Trakt, die Faserstoffe, ja, die sehen aber, glaube ich, finde ich so, ich muss das nochmal googeln, dass ich das dir richtig sage. Aber ja, zu deiner Frage, also Datteln sind bestimmt ganz okay. Die erhalten ein paar Mineralstoffe, deshalb nutzen sie auch sehr viel als Zuckerersatz. Ich habe nie so einen Bezug zu Datteln gefunden, weil sie mir viel zu süß sind. Erythrit habe ich nur hin, um zu zeigen, dass es einen Zuckerersatzstoff gibt, der keine Kalorien hat, den ich aber selber nicht so gerne verwende, weil viele kriegen davon Blähungen, ich auch. Es ist halt doch auch ein sehr, sehr verarbeitetes Lebensmittel. Ja? Und ja. Zusätzlich ist scheint es auch schon so zu sein, dass erste Studien, du kannst ja immer nur Langzeitstudien machen und so lange gibt das Produkt ja noch nicht.
Ja.
Eben auch ähnlich wie andere Süßstoffe, also die ganz schlimmen Aspartan, Sucralose und so weiter, da wissen wir, dass sie das Mikrobiom negativ beeinflussen. Also selbst die WHO hat es gesagt. Mhm. Ne? Also kann jetzt halten von der WHO, was man will. Ich denke, früher war das eine ganz gute Organisation, heute okay. Das ist selbst diese ganzen Fitness-Freaks, ne, die gerne ihre mit Sucralose gesüßten Eiweißshakes essen, das hat einfach negative Auswirkungen.
Ja, das glaube ich auch.
So, also Erythrit, okay, ab und zu mal verwenden, es ist ganz okay, aber ich kann dir gerne, wenn du es möchtest, meine zwei Top-Zucker-Alternativen nennen,
die
ich jeden Tag nehme. Und zwar
das
Beste kommt zum Schluss. Es gibt eigentlich drei. Ne? Aber vorher mal eine Frage. Ostern ist ja gerade. So ein Osterschokohase. Was denkst du, wie viel Zucker ist da drin? Also wie viel normaler Industriezucker ist in diesem 45 Gramm Osterhasen drin?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist ja nur Zucker, oder?
Ja, die meisten wissen es ja nicht.
Ist doch Zucker, oder?
Also ein bisschen Kakao ist ja schon auch drin, sonst wäre es ja gar nicht.
Ein bisschen, ja, Fett, wahrscheinlich noch Molkeeiweiß, also was die da noch reintun. Da ist ja ganz viel drin noch.
Das Ding hat 45 Gramm und 30 Gramm davon sind Zucker, ne?
Ja,
also wenn du das jetzt mal hier so nimmst, da nehmen wir dieser Erythrit wäre jetzt normaler Zucker. Wir haben jetzt hier so ein Glas, dann ist es mal locker hier so auf Krass, jeden ne? Fall noch mehr. Also das Glas läuft über.
Ja, Wahnsinn.
Das futterst du mit so einem Osterhasen, ne? Ziemlich krass.
Ja.
Eine bessere Zuckeralternative, die auch noch sehr gut wie Zucker schmeckt, ist das hier. Das sieht so ein bisschen aus wie Puderzucker. Das ist Galaktose.
Galaktose. Wo hast du das bekommen? Das ist ja so schwer zu bekommen auch, oder?
Ja, da schicke ich dir gerne ein paar Links. Das kriegst du nicht im Supermarkt. Ne? Also die meisten guten Sachen kriegst du nicht im Supermarkt.
Ja, ja.
Deshalb mache ich bald einen Online-Kongress, der heißt raus aus dem Supermarkt. Und ich gehe auch immer noch gerne in den Supermarkt. Ich kaufe mir da schon mal Brokkoli immer noch, den baue ich nicht selber an. Aber vieles kaufe ich nicht mehr dort.
Mhm.
Und Galaktose ist ein Milchzucker, der quasi in der Muttermilch vorkommt.
Mhm.
Jetzt wird aber dafür keine Muttermilch abgesaugt und der Zucker extrahiert, sondern der kann auch aus Pflanzen gewonnen werden. Und der schmeckt wie Zucker, du kannst ihn so verwenden, ist so ein bisschen puderzuckrig. Und der füttert sogar die guten Darmmikroben. Und erhöht den Insulinspiegel nicht. Er ist also auch für Diabetiker geeignet. Und hat weniger Kalorien. Also das ist ein richtig geiles Zeug. Und
wie machst du das? Wo kommt das dann bei dir rein? Also machst du dir denn selber Süßigkeiten? Oder wie integrierst du das?
Das sind so ich nenne sie Longevity-Pralinen, die verkaufe ich auch in meinem Shop, die mache ich immer noch selber. Und die enthalten 40% Kakaobutter, 40% Kakao selber, also Bio-Rohkost-Kakao und 20% von dieser Galaktose. Ne? Das heißt, ich sprühe den Kakao cremig und mache dann die Galaktose, tut sich hervorragend auflösen, du kannst mit ihr auch backen und so weiter. Und dann hast du so leckere, geile Pralinen.
Wow. Die produzierst du selber für deinen Shop?
Ja, ja. Und auch für mich und meine Freunde hier und Bekannte und so weiter. Und das ist quasi wie eine, das ist keine Süßigkeit, das ist Lebensmittel, das ist Nahrung für ein langes, gesundes Leben. Ne? Also du hast die Flavanoole aus dem Kakao, du hast das Theobromin, du hast die ganzen gesunden Inhaltsstoffe vom Kakao. Ohne irgendwelche Begleiterscheinungen wie Palmöl, Industriezucker, Magermilchpulver, Süßmolke, alles Schrott, was hier drin ist, das ist ja wirklich eine Giftstoffbombe.
Ja, ja, voll.
Und hier hast du nur die gesunden Sachen von der Pflanze.
Weißt du, was ich mich frage, Christian, wenn du doch sowas herstellst, warum gibt es dann, also vielleicht ist es ja auch was jetzt in den nächsten 50 Jahren passiert und du bist jetzt einer dieser Vorreiter, aber es gibt ja, jetzt gibt's viele Sachen mit Datteln gesüßt, da bin ich immer total froh drüber. Aber ich glaube jetzt, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde, gäb's keine einzigen Osterhasen oder Schokoherzen mit Galaktose oder Datteln. Also, das ist noch wie so ein, man ist wie so ein Außerirdischer, bist du mit deinen Galaktose, Schokoherzen.
Ja,
weißt du,
das ist
unglaublich eigentlich.
Das Problem für die meisten ist, es scheitert am Geld.
Mhm. Und es ist einfach teurer.
Also es ist definitiv teurer. Ich meine, du kannst dir vorstellen, Kakaopreise sind extrem gestiegen. Ein Kilo Kakao, gute Qualität, Bio, kostet so zwischen 35 und 40 Euro. Also nicht für den, der es kaufen würde, sondern im Großhandel schon. Also vom Produzenten. Mhm. Das ist ja auch völlig okay, dieser Preis ist völlig okay, weil wir wollen alle keine Kinderarbeit fördern. Wollen alle keine Ausbeutung fördern. Wir wollen alle nicht genmanipulierte Pflanzen. Und das ist ja vollkommen okay, also für mich jetzt, ja. Aber jetzt, guck mal, kauf dir eine Tafel Schokolade, die hat 100 Gramm und kostet 1,20 Euro oder so. Ja. Jetzt nimm das mal 10, dass du ein Kilo hast, da bist du bei 12 Euro, richtig?
Ja, glaub so, schon.
12
ungefähr,
Euro für ein Kilo Tafel Schokolade. Aber im Einkauf für einen Großhändler kostet das Kilo Kakao schon 35 Euro. So jetzt kannst du dir vorstellen, was müssen denn diese Hersteller machen? Ja klar, die machen so wenig wie möglich Kakao da rein.
Ja.
Und der Rest
klar.
ist alles billiges Füllstoff.
Ja.
Zucker ist allerbilligste, Süßmolkenpulver ist allerbilligste, Palmöl ist allerbilligste.
Ja. Und der Kakao, der eigentlich gesund wäre, der Kakao ist ja absolute Heilnahrung auch, da ist dann am allerwenigsten von drin. Das ist, weißt du, was ich auch so verrückt finde, Christian? Kakao, ne, es gibt ja diese Kakaozeremonien und Kakao ist ja unglaublich. Ne, ist ja auch Anti-Aging, das ist ja unfassbar, was im Kakao alles drin ist, an Antioxidantien und Co. Und ich glaube manchmal, dass wir Menschen eigentlich das Richtige im Kopf haben. Wir mögen Kakao, das ist richtig. Dass dann das Ganze darum entstanden ist, das ist das Komische. Weißt du, weil eigentlich sind wir richtig. Wir mögen Kakao. Ich liebe Kakao. Ich lebe da. Ich esse es jeden Tag. Ich nehme nie zu, aber ich esse es halt nicht mit diesem Zucker drin. Und das finde ich irgendwie spannend. Also ich finde schon, dass unser Urinstinkt richtig ist und dass der manchmal wie so überdeckt ist voll so ganz vielen Reizen, wie so das Handy und dann 1000 Zusätzen. Und das ist irgendwie ist so ein wie so durch wie Moses und so wegtun, weg frei und wieder zum, weißt du, wie ich das meine?
Ja, ist absolut so. Das sehe ich genauso. Auch unser Hunger nach Süßem ist ja evolutionär bedingt sehr wahrscheinlich daran, dass Süß meistens und auch Fett meistens eine sehr gute Kalorienquelle ist. Ne? Und wir auch über die Muttermilch schon geprimed werden auf Süß, weil die ist süß. Ne? Also ist so leicht süßlich.
Ja.
Und wir lieben ja eben, wenn es Früchte gibt, dann können wir ganz viele Früchte essen, weil die gibt es nur zu einer gewissen Jahreszeit, zumindest in Deutschland.
Mhm.
Also sind wir geprimed drauf, in dieser Zeit sehr viel Süßes zu essen, weil wir auch, und früher war es ja anscheinend so, dass wir auch uns Fett angefressen haben, so wie die Tiere, wir haben uns Speckschicht angefressen, unter anderem durch sehr viel Süßes, das muss man ganz klar so sagen. um durch den Winter zu kommen.
Mhm.
Das heißt, wir hatten früher eine periodische Fettleber teilweise, weil wir über den Sommer so viel Süßes gefuttert haben, was überhaupt nicht gut ist. Aber wir brauchten es, um über den Winter zu kommen. Und im Winter haben wir uns wieder regeneriert. Der Körper hat sich wieder regeneriert, wurde wieder gesund. Und dann ging der Kreislauf wieder vorne los. Was wir heute machen ist, wir essen 365 Tage im Jahr Süßes.
Ja.
Die Süßigkeiten sowieso, leider, die sind komplett unnötig.
Ja.
Aber vielleicht essen wir auch noch einen Haufen Obst und denken, das wäre gesund, 365 Tage im Jahr. Ja, weil uns ja gut gesagt, hey, Fructose im Obst, gesund und so.
Ja.
Aber das genauso ist Unsinn, zumindest in unseren Breitengraden. Wenn du jetzt in Thailand lebst und den ganzen Tag draußen bist, habe ich nichts dagegen, wenn du deine Papaya isst und wenn du deine Kokosmilch trinkst und so weiter. Aber wir leben hier in Deutschland. Und wenn du dann meinst, im Januar Erdbeeren und Heidelbeeren und Brombeeren essen zu müssen und dann noch Äpfel und Bananen, dann liegst du einfach komplett fehl, weil das ist Treiber von deiner Fettleber, die du nicht weißt, dass du sie hast, von deinen inneren Entzündungen, von deinem Stresslevel, dass du immer mehr Angst bekommst, dass du immer mehr flatterig wirst und dass du dick wirst und vieles mehr auch. Also ich verteufel jetzt nicht Obst, verstehe mich nicht falsch, aber es darf zu der richtigen Zeit in der richtigen Menge da sein und nicht, wenn wir den ganzen Tag hier im Büro sitzen, von künstlich umstrahlt und dann einfach meinen, einen Haufen Obstkonsum wäre gesund.
Ja.
Das ist leider ein Trugschluss und das wollen aber viele nicht wahrhaben. Ne?
Mhm.
Deshalb ist, wenn du viel Obst isst und dann auch noch Süßigkeiten isst oder nicht genug andere Bitterstoffe, Pflanzenstoffe, wirklich cooles Blattgemüse dazu isst, ist es absolut toxisch. Das ist meine Meinung. Kann mich jeder dafür angreifen. Ich habe genug gesehen, auch in unserem Gesundheitscenter, die das so gemacht haben und heute nicht gut aussehen. Ne? Oder auch krank sind, wirklich krank sind. Und deshalb finde ich, und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass du, wie machen es die Tiere teilweise, die Menschenaffen, Gorillas und so weiter, die essen durchaus auch mal eine Banane, aber was machen die? Die wickeln das in ein grünes Blatt ein.
Ach krass,
wegen das quasi wie so ein Burger oder wie so ein, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Und damit hast du die Bitterstoffe der Pflanze, du hast die sekundären Pflanzenstoffe, du hast all das Gute von der grünen Pflanze, garniert mit was Süßem, dass es richtig gut schmeckt. So machst du es. So geht.
Ne? Ja.
Und dann wird ein Schuh draus.
Ja, das ist eigentlich, du hast so, also es sind so viele spannende Sachen, auch wenn du eine Banane isst, dieses Zuführen von Bitterstoffen. Und ich finde auch immer spannend, du hast jetzt gesagt, die Affen machen es so, wie viele Lösungen eigentlich schon so da sind. Ne? Das ist, also wie viel man auch sich umschauen kann, wie es eben nicht nur der Mensch macht. Das finde ich spannend. Christian, zum Ende des Podcasts, wir waren eben
bei deinem. Der gesündeste Zucker der Welt ist auch grün. Guck mal, das ist auch eine Pflanze. Das ist Stevia.
Ach, du bist für Stevia. Kannst du mich da nochmal mitnehmen, was du da gut
findest? Das ist grünes, vermahlenes Stevia, unbehandelt. Das ganze Stevia, was du im Supermarkt wieder kaufen kannst, ist ja
wahlweise
richtig.
Wie bitte?
Das ganze Stevia, was du im Supermarkt kaufen kannst, ne? Oder normalerweise.
Das weiß, genau, ja.
Weiß, ne? Aber warum ist es weiß? Stevia ist eine grüne Pflanze. Warum ist es weiß? Mhm. Warum? Weil es ultra hoch verarbeitet wird und meistens dann auch noch mit irgendeinem anderen Zucker gestreckt wird. Das heißt, das Stevia, was du heute kaufen kannst, wiederum im Supermarkt, ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr gesund. Aber wenn du das native Stevia hast, guck mal, wie schön das läuft. Dafür brauchst du gar nicht viel und das ist voller Chlorophyll wieder, das ist voller wieder gesunden sekundären Pflanzenstoffe. Und so, das ist die Natur.
Wahnsinn.
Und das ist neben Galaktose und Glycin mein Favoritenzucker.
Mhm. Wahnsinn. Okay, und ich muss dich trotzdem nochmal fragen, wir waren noch bei deinen 5 Supernahrungsmitteln, einfach nochmal kurz zum Ende der Podcast-Folge einmal kurz nochmal runterrattern. Also Brokkoli, jetzt nicht nur Süßungsmittel, sondern was sind die Schönheits-, Starkmachens-, Geistes-, Klugmachen- Nahrungsmittel. Wir haben einmal den Brokkoli, wenn du dir jetzt so 5 raushauen müsstest.
Ja, voll. Also Brokkoli ist natürlich gesetzt, klar. Dann kommt der grüne Tee, also grüner Blatttee und Matcha. dann kommen die, ich nenne es jetzt mal alles zusammen, diese ganzen grünen Blattgemüse. Also wir kennen hier in Deutschland Spinat, ne? Feldsalat, Grünkohl, all diese grünen Blattgemüse. Dann kommt Chlorella.
Ah ja.
Chlorella, die Süßwasseralge, absolutes Mega-Lebensmittel, enthält sogar B12 für uns Menschen, also Vitamin B12, Eiweiß ohne Ende und detox deinen Körper, es entgiftet deinen Körper.
Ja.
Und dann kommt Weizengras.
Ah ja, und warum nicht Gerstengras? Was ist der Unterschied?
Gerstengras geht auch. Also das sind beide einfach potente Süßgräser, die du natürlich nicht isst, sondern immer nur entsaftest, weil wir Menschen sind primär Blattfresser und keine Gräserfresser. Also die Kühe sind Gräserfresser, wir nicht. Wir vertragen die Ballaststoffe daraus nicht. Deshalb entsaftest du die und dann hast du das Ganze, das Gott, also wirklich dieses Pflanzenblut in purester Form.
Ja, mega. Ja, ich habe auch ein ganz neues Leben seit meinem Entsafter und haue mir jeden Abend dunkelgrüne Säfte rein und habe das Gefühl, also ich bin richtig traurig, wenn ich mal keinen Bock hatte, das zu machen, merke ich das richtig.
Absolut.
Was für krass. Ne, das ist, also mein Gehirn arbeitet total gut und ich habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie jünger geworden dadurch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber
du siehst mega aus. Also du siehst.
Ach, danke für die Blumen.
Hättest du nur eine gute Kamera und gute Belichtung, wird man wirklich sehen, wie du aussiehst. Also wirklich toll.
Ach, das ist lieb. Aber es ist, also die Haut wird besser durch dieses Grün. Das ist unglaublich. Dieses Chlorophyll oder ne, diese grünen Stoffe. Danke für die Blumen auf jeden Fall, Christian. Das freut mich sehr und es war unglaublich schön, dass du da warst. Ich bin ein richtiger Fan von deiner Arbeit. Ich verlinke alles, wenn der Podcast jetzt bei mir hochkommt, zu deiner Arbeit in den Shownotes. Und du hast ja auch, ne, du machst ja mega viel. Man kann ja eigentlich so nonstop deine Sachen konsumieren und lernen, gefühlt. Mit deinen ganzen Inhalten kann man so ein Studio machen. Und willst du zum Ende des Podcasts noch was teilen?
Ja, ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass es so Menschen wie dich gibt, die eben auch neben ihrer eigentlichen Berufung da für sich schauen und auch für die Welt schauen, wie können wir den Platz ein bisschen gesünder gestalten und auch auf die Mutter Natur wieder Wert legen, auf sie hören mit ihr Leben. Ich denke, das ist heute wichtiger denn je und dementsprechend, ja, bedanke ich mich bei jedem, der bis hierhin immer noch zuschaut oder zuhört und sei gesegnet und lass es dir gut gehen.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war ein spannendes Interview für euch. Es waren irgendwie so viele Aspekte und was ich so schön daran fand, ist zu sehen, dass wirklich bei Ernährung geht es eigentlich gar nicht darum, irgendwie nur zu genießen, sondern auch zu verstehen, wie unglaublich, dass wir Organismen zu uns nehmen können und dass das, was wir uns zu uns nehmen, tatsächlich auch formt, wie wir sind. Also jede Intelligenz einer Pflanze hat auch eine ganz bestimmte Intelligenz, die sie uns überträgt. Und ja, also alles, womit wir uns umgeben, hat Einfluss von unserem Schreibtisch bis zu den Menschen, bis zu den Nahrungsmitteln. Es ist wirklich crazy zu wissen, was ein Pak Choi für einen tun kann, ein Brokkoli. Also ich finde es einfach unfassbar spannend und ich hoffe, du auch. Ich verlinke dir alles zu Christian in den Shownotes, schau super gern vorbei und wenn du Lust hast auf zuckerfreie Süßigkeiten, dann weißt du Bescheid. Ich teile momentan ganz viel auch bei Instagram die zuckerfreie Tiramisu-Torte. Ich habe jetzt so eine leckere Mango-Cremetart gemacht mit einem Sonnenblumen-Dattel-Nussboden, also unfassbar lecker. Und gestern habe ich eine Joghurtentart gemacht. Also abgekapselt vom Joghurtenrezept, alles in industriezuckerfrei, nur gesüßt mit Datteln. Also schau super gern vorbei und ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Versprochen wieder mit einer Solo-Folge. Ich habe so viele Impulse und will das unbedingt mit dir teilen. Ich umarme euch. Alla prossima, ihr Lieben. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.